turbulente zwei Tage. Als der Florian mich angerufen hat und sagte, dass wir hier keinen Prediger am Sonntag haben, dann haben wir das versucht zu regeln. Und das hat auch wirklich Gott sei Dank geklappt. Ich konnte einen Schüler einspannen, der dann für mich an einer anderen Stelle einspringen konnte. Und so kann ich heute da sein. Und dann dachte ich, es ist eine gute Gelegenheit, heute über ein Thema und einen Text zu predigen, der mir schon lange auf dem Herzen liegt, aber ich noch keine Zeit und Gelegenheit dazu gefunden habe. Und dann dachte ich, das will ich machen. Dann nutze ich die Gelegenheit. Und das ist Römer 12, die Verse 1 bis 2. Ich möchte euch da etwas da hineinführen in meine Gedanken oder in diesen Text, bevor wir ihn anschauen, aber möchte ich noch mit uns beten und wir bleiben dazu sitzen. Dein Wort ist unsere Stärkung, dein Wort ist unsere Ausrichtung und wir sind darauf angewiesen, auf dich. Wir leben wirklich nicht nur vom Brot und allen die anderen Dingen, sondern wir leben von deinem Wort. Das ist unsere Speise, das ist unsere Kraft. Und so sind wir auch angewiesen, auch heute Morgen, Herr, dass du uns nährst, dass du uns stärkst, dass du uns ausrichtest durch dein Wort, Herr. Und ich bekenne, dass ich auf dich angewiesen bin. Und ich bitte dich wirklich, ich bitte dich um Freimut, um richtige Worte, um Leben, dass Worte wirklich des ewigen Lebens sind und nicht irgendwie welche Worte, die einfach man aufnimmt und die nichts bewirken. Ich bin auf dich angewiesen, Herr. Wir sind auf dich angewiesen. Und wir rechnen mit dir, weil du zu deinen Verheißungen stehst. Und das bekenne ich, das glaube ich fest, Herr. Amen. Ich habe ein ganz, ganz großes Anliegen. Und genau genommen ist es gar nicht mein exklusives Anliegen. Das ist das Anliegen der Apostel. Das ist das Anliegen des Apostel Paulus. Und wenn man noch genauer nimmt, dann ist es gar nicht das Anliegen nur der Aposteln, des Apostel Paulus, es ist das Anliegen unseres Herrn Jesus Christus selbst. Und ich find das schon, als ich darüber so nachdachte, und es ist schon sehr beeindruckend und auch sehr ernüchternd, aber im positiven Sinne, wenn ich habe den gleichen Auftrag, den zum Beispiel einst Apostel Paulus hatte. Oder das gleiche Verlangen, ich darf dem gleichen Herrn dienen. Ihr auch, ist das nicht? Also wenn ich so darüber nachdenke, das sprengt so meine Dimension. Ich habe den gleichen Chef wie der Apostel Paulus. Das ist schon unglaublich. Ja. Von dem her ist es sein Auftrag, und dieser Chef, unser Herr Jesus Christus, hat es so formuliert, Entschuldigung, an die Frau in dem Jakobsbrunnen. Da ist dann eine Auseinandersetzung und dann sagt Jesus, der Vater sucht solche, die ihn anbeten, im Geist und in der Wahrheit. Ja? Der Vater sucht wahre Anbeter, sagt Jesus. Und Jesus kam und auf der Suche nach solchen wahren Anbetern, Paulus und die Aposteln waren auf der Suche nach solchen wahren Anbetern, und ich bin es auch. Ich habe wirklich ein ganz großes Anliegen dafür, und Gott sucht nach wahren Anbetern. Doch ich muss gestehen, dass das kein einfaches Unternehmen ist. Es ist nicht so leicht, nach wahren Anbetern zu suchen. Warum? Weil wir, und ich hoffe, ihr versteht mich da nicht wieder so zu bohrhaft und einseitig, aber es ist trotzdem, wir leben einfach in einer konsumorientierten Zeit und einer konsumorientierten Gesellschaft, oder? Und wenn wir uns jetzt gerade in dieser Zeit umschauen, dann merken wir das sehr, sehr extrem. Also wie das Ganze einfach die herrlichste Botschaft eigentlich, du bist so lieb, diese herrliche Botschaft, die in der Zeit, in der wir feiern und über die wir nachdenken, wie das einfach zu so einem Konsumzeit geworden ist. Da wird einfach viel, viel Geld gemacht, und damit Geld gemacht wird, muss das auch dementsprechend angepriesen werden. Der Kunde ist König, der Kunde wird gelockt mit all dieser Pracht, und ich finde es ja auch übrigens schön, ja. Also das ist, also ich liebe die Lichterketten. Ich habe zu Hause jetzt ganz viele aufgehängt, weil ich mag das. Ich mag das, ist, weil es für mich auch einfach dieses Licht der Welt symbolisiert und dieses Erleuchten. Ich finde das toll. Also, aber trotzdem ist einfach sehr, sehr stark konsumorientiert. Und ich will das sehr vorsichtig sagen, aber auch sehr pauschal. Und weil mein Herr das auch immer wieder in der Bibel tut, sehr pauschal Sachen sagen, darf ich das auch tun. dass dieses konsumorientierte Denken auch Einzug in die Gemeinden gehalten hat. Wir sind sehr stark auch in unserem Gemeindedenken, Gemeindeerleben, Gemeindebauen, so in diese Richtung gedrängt. Wir wollen ja, dass die Leute das von uns bekommen, was wir anzubieten haben, und dafür geben wir uns sehr, sehr viel Mühe. Ja, und dann wollen wir, und dann, ich will da wirklich dann nicht zu pauschal sein, da muss man auch ausgewogen sein. Aber wir wollen so Gottesdienste schaffen, so Gemeinden und Gemeinschaften schaffen, in denen man sich wohlfühlt. Und wenn man sich wohlfühlt, dann bleibt man. Und dann bietet man ihnen das an. Und dann hofft man dadurch, dann Wachstum zu bekommen und dass die Gemeinden wachsen. Und wie gesagt, ich möchte nicht Gemeinden haben, wo alle sich unwohl fühlen. Das ist jetzt nicht meine Absicht. Da, wo man sagt, oh, hier fühle ich mich überhaupt nicht wohl, das ist mein Platz. Das ist die beste Gemeinde. Das ist es nicht. Nur in welcher Perspektive, was bringt uns dazu, uns wohl zu fühlen? Ja? Und da müssen wir einfach ehrlich sein und darüber nachdenken. Was ist das, was uns so eine Gemeinschaft schenkt? Warum fühlen wir uns wohl? Und wann ist es berechtigt, sich wohl zu fühlen? Ich hoffe, das ist wirklich schon etwas länger her. Und auf der anderen Seite freut mich das, dass ich schon so lange bei euch sein darf. Auf der anderen Seite verfliegt die Zeit so schnell. Aber ich habe meine erste Predigt hier gehalten als Pastor mit der Ausrichtung, es geht aber nicht um mich. Bei der Gemeinde, bei der Aktion Gemeinde geht es nicht um mich. Es geht darum, um Preis, Ruhm seiner Herrlichkeit. Es geht um die Anbetung Gottes. Die Gemeinde ist der Ort, wo Gott angebetet wird, wo der Himmel herniederkommt. Ja, das ist der einzige Ort, wo der Himmel herniederkommt, wo wir ein Stück der Ewigkeit in dieser Zeit haben können und wo Menschen ein Stück dieser Ewigkeit und ein Stück dieser Herrlichkeit des Himmels spüren können, hier auf dieser Erde. Und was geschieht im Himmel? Anbetung Gottes und seines Lammes. Das ist in erster Linie das, was uns vom Himmel berichtet wird. Uns wird da nicht viel berichtet und wir wissen nicht ganz genau, wie wird es in der Ewigkeit sein. Das ist so eine Spannung. Ja? Aber wir können sicher sein, das wird gut. Aber die Gemeinde ist der Ort der Anbetung Gottes. Es geht um ihn. Und Jesus sagt sogar, ich suche solche, der Vater sucht solche, die ihn wirklich in dieser Weise anbeten, nämlich im Geist und in der Wahrheit. Der Vater ist auf dieser Suche nach solchen Anbetern. Und diese Botschaft, dass es in erster Linie darum geht, Gott anzubeten und nicht sich selbst zu verherrlichen, dass es nicht in erster Linie um mich geht, selbst bei meiner Rettung, und das ist etwas, was uns so, selbst meine Rettung ist in erster Linie nicht dazu da, dass ich von der Hölle befreit werde, was mit Sicherheit der Fall ist, sondern meine Rettung ist in erster Linie dazu da, damit Gott dadurch verherrlicht wird. Und ich erfahre das, ich handhabe so, dass ich über bestimmte Themen mich mit den bestimmten Themen auseinandersetze und dann, wenn ich unterwegs bin, lehre, predige auf Bibelfreizeiten, dann predige ich darüber. Und ihr glaubt nicht, wie viel ich Widerstand in den letzten 1,5 Jahren bezüglich dieses Thema bekommen habe. Wie immer wieder Menschen, eine Frau sagte zu mir, ich habe das mal kurz erwähnt schon mal, der sagte zu mir, nachdem ich das gepredigt habe, ich saß mit einem gezückten Taschenmesser in meiner Hosentasche. So, also die hatte nicht wirklich ein buchstäbliches, aber sinnbildlich gemeint. Ja, das wäre sonst noch gewesen. Aber das ist was, es geht nicht um mich. Und sie erzählt mir und sagt, aber ich bin gerade in der Zeit, wo ich mich selbst finde, wo ich mich vor Gott neu definiere, wo ich versuche, Gott ein Gegenüber zu sein. Und ich sage, und darum geht es aber nicht. Ja, und ich habe das sehr intensiv immer wieder erfahren. Bei einem Teenie-Tagen habe ich gepredigt über mehrere Tage. Die waren schockiert, die waren echt schockiert. Das kennen sie nicht. Denn das, was sie bis dahin bekommen haben in Teenie-Stunden, Jungscha, ist, hey, Gott will dich, Gott braucht dich und du bist das Einzige, was zählt. Es geht nur um dich. Und dann auf einmal, es geht doch nicht um dich. Und dann fällt da irgendwie die Welt zusammen. Und ein Mitarbeiter kommt zu mir und will sagen, oh, wir haben gerade diese Teenies versucht aufzubauen, ihr Selbstwertgefühl, jetzt kommst du und zerstörst es. Gott sucht in erster Linie wahre Anbeter. Das ist mein Dienst. Dazu bin ich Pastor, dazu unterrichte ich und mache Hauskreise und Teenie-Arbeiten und was weiß ich. Aus diesem einzigen Grund, Menschen dahin zu bringen, dass sie Gott in der Wahrheit und im Geist anbeten. Denn das ist das Ziel. Aber da stehen wir schon vor der ersten Problematik und wir müssen uns fragen, was ist wahre Anbetung? Was ist Anbetung? Und wie wird heute Anbetung definiert? Und das ist wirklich ein ganz großes Anliegen, auch in Bezug auf unsere Gemeinde halte ich das für sehr wichtig, dass wir darüber nachdenken und eine gesunde Ausrichtung bekommen, eine gesunde Position. Was wahre Anbetung ist. Denn wahre Anbetung oder Anbetung, heute sagt man, wie sagt man es heute? Lobpreis oder Englisch oder Amerikanisch ist Worship. Ja. Worship. Ja. Und dann gibt es alles Mögliche, nämlich Worship-Zeiten, Anbetungsblock. Schon mal gehört, ja? Also wir haben jetzt gleich einen Anbetungsblock. Und wir haben jetzt eine Anbetungszeit. Oder wir haben diese Hillsongs, ja, also eine Worship-Zeit. Worship-Songs werden extra dafür geschrieben. Und es ist wirklich so, geprägt durch eine bestimmte Bewegung, eine bestimmte Vorstellung von Anbetung, definieren wir heute Anbetung in Bezug auf Musik. Und nicht nur in Bezug auf Musik, noch viel mehr. Wir definieren wahre Anbetung in Bezug auf eine bestimmte Musik, eine bestimmte Richtung von Musik. Ist das Anbetung im Sinne der Bibel? Ist definiert Bibel so Anbetung? Und dann sind wir natürlich sehr, sehr frustriert, weil wir in bestimmten Gemeinden diese wahre Anbetung nicht wiederfinden, nicht haben. Diesen Worship, da fehlt uns so viel. Uns fehlt hier eine Band. Ja. Wir haben gute Musiker, aber uns fehlt so, und dann uns fehlt so eine Zeit, wo auf einmal alle von den Stühlen aufstehen hier, gell? Und Gas geben, bis die Scheiben wackeln. Die tun es meistens nur, wenn wir mit der Band hier am Mittwoch spielen, dann wackelt's Haus. Aber da fehlt so ein bisschen, ja, und ganze Generationen, also gerade die jüngere Generation, die verlassen ihre Gemeinden und gehen da in die Gemeinden, wo sie diese Erfahrung machen. Wo von vorne her so eine Anbetung inszeniert wird, wo man sagt, wow! Und nicht nur von vorne, sondern guckt man um sich herum. Und da ist was. Und die singen, wie der Thomas sagt, voll Inbrunst. Ja? Und das ist etwas. Und dann steht man da drin und denkt, wow, da wird man hineingenommen in diese Anbetung. Und man empfindet das. Und man spürt das. Und dann hat man auch selbst Lust und Freude anzubeten. Und dann so kläglich, vielleicht noch a cappella da. Oh, du großer Gott. Ja. Was ist wahre Anbetung? Und ich beobachte oder ich sehe, dass Anbetung auf ein Gefühl reduziert wird. Auf ein Empfinden. Und man dem Sinn der wahren Anbetung, versteht mich nicht falsch, ich sage nicht, dass Musik nicht dazugehört, dazu kommen wir gleich. Aber dass man den Sinn und die Quelle und den Ursprung und das Ziel und Mittel der wahren Anbetung nicht mehr kennt. Und da muss man Leute holen, damit man einen Worship-Gottesdienst mal, und da muss man auch tief in die Tasche greifen, weil die Profis, die kosten halt viel und so. Ja? Was ist wahre Anbetung? Für mich zeigt Römer 12, 1 bis 2, wie kaum ein anderer Text zeigt, was wahre Anbetung ist. Wie kaum ein anderer, was wahrer Worship, was wahrer Gottesdienst ist. Das ist Römer 12. Wir lesen gemeinsam diesen Text. Ich ermahne euch nun, Brüder und Schwestern übrigens auch, das ist das Griechische, steht in weder in Maskulin und Feminin, also das ist, wenn Geschwister angesprochen wird, das ist dieser Begriff. Also fühlt ihr euch auch angesprochen, nicht nur Brüder. Ja? Ich ermahne euch, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Das ist wahre Worship. Das ist wahre Anbetung. Ich habe diese zwei Verse und fünf Punkte untergliedert und ich möchte nicht alle fünf Punkte heute durchmachen, denn nächsten Sonntag bin ich wieder da und eigentlich habe ich, und dann teile ich das jetzt in zwei Sonntage. Wir werden darüber nachdenken, über zwei Sonntage, was wahre Anbetung ist, was sehr gut in unsere Zeit, Weihnachtszeit passt, denn es ist eine Anbetungszeit. Und aus zweitem Grund, weil ich euch das vom letzten Sonntag ersparen möchte. Ihr musstet so lange sitzen hier und die anderen mussten aufs Klo und die anderen mussten weg das hat mir so leid getan. Es gibt auch solche Dienste, da leidet der Prediger selbst bei der Predigt. Deswegen möchte ich lernen und euch da einfach begrenzen. Heute möchte ich ihr, ich schaue, wie weit ich komme, aber so höchstens drei Punkte möchte ich euch heute mitgeben, so ganz klassisch. Ich sage euch aber nur so, damit ihr schon mal wisst, was dieser Text über wahre Anbetung sagt. Zuerst sagt es etwas über unseren Auftrag, das Mandat der wahren Anbetung. Ich ermahne euch, Brüder. Ich bitte euch. Also Paulus, nachdem er, dazu kommen wir noch, wie er zu dieser Aussage gekommen, aber hier finden wir einen Auftrag der wahren Anbetung. Wir finden die Quelle der Anbetung durch die Erbarmungen Gottes. Wir finden das Wesen der wahren Anbetung oder Inhalt der wahren Anbetung, eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Und wir finden die Voraussetzung bzw. Mittel der wahren Anbetung und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, und das Ziel der wahren Anbetung, das Gute, Wohlgefällige und Vollkommene. Also in diesen fünf Punkten, aber das wäre zu viel heute alles auf einmal und deswegen Häppchenweise, schauen wir uns erstmal mal kurz diesen Auftrag an. Wir haben Auftrag. Ich habe es vorhin kurz erwähnt, Jesus kam auf diese Welt und sagte, der Vater sucht. Der Paulus kam in diese Welt, der wurde geboren, wurde von Jesus berufen, genau mit diesem Ziel, zu suchen, auszurüsten, zu befähigen der wahren Anbetung. Und das tut er hier. Paulus sagt hier diesen Auftrag, ich bitte euch, dieses griechische Wort Parakaleo, ermahnen, bitten, trösten, das mussten wir im Griechischen im Schlaf, wenn man uns aufgeweckt hat, so mussten wir das einpauken. Parakaleo, ermahnen, bitten, trösten, einladen. So. Das müssen wir im Test immer schreiben. Das ist nicht nur so, ich sage euch, ihr müsst. Und wehe nicht, dann gibt es Schläge. Das ist mehr wirklich dieses Einladen, Bitten, wirklich darum drängen und sagen, das muss sein, ich bitte euch. Lasst euch dazu einladen. Denn das ist unser Auftrag. Es ist unsere Daseinsberechtigung. Liebe Geschwister, unsere Daseinsberechtigung, der Grund, warum wir gerettet sind, ist, Gott zu verherrlichen. Gott wollte uns, weil er seinen Sohn verherrlichen wollte. Weil er seinen Sohn ein Leib machen wollte. Weil er seinen Sohn eine Gemeinde machen wollte. Weil er den Sohn, ein Prediger hat das so herrlich ausgedrückt, das ist sehr humorvoll, ich hoffe, ihr das versteht. Der Vater hat Jesus Christus so sehr geliebt. Im Johannes 17 wird das sehr deutlich, wie intensiv diese Liebe Vater und zum Sohn ist. Ja? Und der Vater sagt, lieber Sohn, ich habe dich so lieb. Ich liebe dich so, ich will, dass du verherrlicht wirst. Das ist etwas, was in der Offenbarung uns beschrieben wird. Und pass auf, ich mache dir ein Chor. Ich mache dir ein Chor. Und egal, wo du da bist, wird dieser Chor singen. Er wird dich immer anbeten. Er wird immer dich loben und preisen. Und egal, wo du hingehst, er wird mitgehen. Und wenn du weggehst, da steigt der ganze Chor in einen großen Bus mit großen Lautsprechern und fährt dir hinterher und wird sagen, gelobt seist du, das Lamm Gottes. Du sollst überall verherrlicht werden. Darin wird man sehen, dass ich dich sehr liebe. So sehr liebe ich dich. Ich will, dass du verherrlicht wirst. Natürlich für unsere menschlichen Vorstellungen ist das etwas, meine Frau wäre sehr peinlich, wenn ich das machen würde. wenn ich dann sagen würde, Lilly, ich liebe dich so sehr, und ein Chor voll, ein Bus voll, ein fährt dir hinterher, wird immer sagen, ich liebe dich. Das wäre für sie natürlich peinlich, oder? Aber für Jesus nicht. Warum? Weil er würdig ist. Das übersteigt unseren Verstand, aber er ist würdig. Und das ist das Ziel Gottes. Gott will, dass sein Sohn angebetet wird. Schaut noch, wie gesagt, noch mal ins Buch Offenbarung. Das ist es. Also wenn ihr nicht spekulieren wollt und Zeiten berechnen wollt und all diese Dinge, lasst das mal sein, ob diese Schwänze da Panzer sind und was weiß ich auch, die ganze Spekulation. Wenn ihr die Botschaft der Offenbarung entdecken wollt, dann entdeckt, dass hier Jesus angebetet wird. Er ist der Sieger über allem, der Anfang und das Ende. Und die Gemeinde überwindet mit. Offenbart, ja. Das ist das Ziel und das ist der Auftrag und dazu dient jeder und arbeitet jeder Apostel und jeder Gemeindemitarbeiter und Pastor und Lehrer. Die müssen die Gemeinde dahin bringen, dass sie wirklich in der Gemeinde Jesus anbeten. Das ist das Ziel. Und ganz nebenbei, in der Gemeinde, wo Jesus nicht im Mittelpunkt steht, dann verliert sie nochmal ihre Daseinsberechtigung. Das ist, was mit Ephesus passiert. Ihr habt mich verlassen. Mich. Christus. Und das passiert sehr, sehr stark. Ich behaupte sogar sehr stark in solchen Gemeinden, in denen Worship aber ganz groß geschrieben wird. Und Jesus aus dem Mittelpunkt rückt. Ganz gefährlich. Ganz gefährlich. Also da müssen wir sehr, sehr achten geben. Worauf ist unsere Anbetung gerichtet? Aber da ist dieser Auftrag da. Also Paulus bittet. Und jetzt bittet er, guck mal, der erste Punkt habe ich ganz schnell gemacht. Wir kommen zum zweiten, zu dem Wichtigen. Er bittet und sagt, das ist euer Auftrag. Ich bitte euch, und dann sagt er, durch die Erbarmungen Gottes. Darf ich euch mal fragen, wann beginnt Anbetungszeit? Wann beginnt wahre Anbetung? Wenn wir reinkommen und uns hinsetzen und Gitarre spielt, Orgel erklingt, der Chor singt. Wann beginnt die Anbetung? Was ist der Ursprung der wahren Anbetung? Ich bin mir sicher, ihr wisst es. Ich bin mir sehr sicher. Du auch. Ja. 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 Wir wollen über die Quelle der wahren Anbetung. Und ich behaupte, es ist nicht die Musik die Quelle der wahren Anbetung. Es ist nicht die Musik. Es ist nicht das Lied in erster Linie. Es ist auch nicht der Sänger. Es ist auch nicht die Atmosphäre. Die Quelle der wahren Anbetung ist Gott selbst. Ist Gott selbst. Das ist ganz, ganz wichtig, dass wir das begreifen. Denn, und das erfahren wir, und das habe ich durchgemacht, und ich bin noch recht jung in die Diskussion über den Musikstil in der Gemeinde, über den, was ist der richtige Musikstil um wahre Anbetung, damit man anbeten kann. Und dann gibt's, und wir waren so jung und wir kamen dann mit elektrischen, so wie es halt so ist, ja, mit den ganzen elektrischen Schnickschnack und dann die alten, wow, und das Schlagzeug ist zu laut und da kann man gar nicht mehr gescheit singen und das ist auch viel zu schnell. Und die Jünger sagen, aber diese Orgel, und wir hatten noch in Feuerbach mal eine Orgel, gell? Das ist doch schon erstmal uralt. Und die anderen sagen, aber es ist so schön. Und für einen ist die Orgel der Inbegriff der wahren Anbetung. Für die alte Generation. Übrigens, Spurgeon hielt noch die Orgel, das, was wir heute für die E-Gitarre halten. Ja, das ist so im Vergleich. Das war für ihn ein Teufelswerk. Das war die Welt. Und die anderen sagen, nein, aber wir brauchen eine Band, die muss spielen. Und das ist ja immer wieder Diskussionsgegenstand gewesen. Was ist für richtige Musik? Und Leute suchen auch unter anderem so Gemeinde aus, wirklich. Ja, sie sagen, da haben wir eine gute Anbetungszeit, da haben wir gute Musik und da fühle ich mich wohl. Und da gehe ich hin. Und die anderen sagen, aber da habe ich so eine schöne Orgel. Und die Leute, also ich habe mal eine Reportage gesehen, wie viel Geld in so eine Orgel gesteckt wurde. Es war echt tolle Orgel, aber war eigentlich ganz schön teuer. Ja? Aber fast keine Gemeindemitglieder da. Also das immer wieder diese Diskussion über die, und man sagt, okay, damit wir in unserem Gottesdienst gut anbeten können, damit wir eine gute Stimme können, dann müssen wir das hier von vorne schaffen und dann werden die Bands unterwiesen und Musikleiter und es gibt einen Chorleiter und es gibt einen Chorpastor und Anbetungsleiter und all das mögliche. Und dann wird darüber nachgedacht, wie nimmt man die hinein? Die Bibel sagt, oder Paulus sagt, ich ermahne euch, Brüder, durch die Erbarmen Gottes. Wahre Anbetung beginnt aufgrund der Erbarmungen Gottes. Paulus sagt nicht, ich ermahne euch durch die Erbarmungen Gottes. Also das, hier geht es nicht um Ermahnung. Er sagt nicht, ich will euch ermahnen durch das Erbarmen Gottes, sondern ich ermahne euch bitte, durch die Erbarmen Gottes eure Leiber darzustellen. Das Erbarmen Gottes hier ist auf den Gottesdienst, auf die wahre Anbetung ausgerichtet. Weil Gott sich erbarmt hat, ihn nicht nur einmal, deswegen haben wir das ja gerade eben schon gehört, weil Gott der erbarmende Gott ist, weil wir die Erbarmungen vor unseren Augen haben, weil wir sie erkannt haben und in Anspruch genommen haben, darum bitte ich euch, einen wahren Gottesdienst zu leben. War Gott anzubeten. Gott ist die Quelle wahrer Anbetung. Und diese wahre Anbetung beginnt so, indem ich erkenne, was Gott für mich getan hat. Indem ich begreife, wer er ist. Indem ich erkenne, was er mit mir vorhat. Aufgrund dieses Wissens, aufgrund dieses Erkennens soll ich anbeten. Nicht ich ermahne euch, betet an. Und dann steht man da, okay, dann müssen wir jetzt einen guten Worship hier machen. Und dann dünn. Oder selbst das Leben. Wir können Gott nur anbeten. Und das ist ganz wichtig. Wir können Gott nur anbeten, weil er sich zuerst uns zugewandt hat. Wir können Gott nur danken, weil er sich zuerst sich herabgelassen hat. Und wahre Anbetung basiert immer auf diesem geistlichen Prinzip der Bibel. Dann, wenn ich erkenne, was Gott tut, bin ich erst in der Lage, Gott in der richtigen Art und Weise anzubeten. Wir beten das Tun Gottes an. Wir beten das Handeln Gottes an. Das ist dankbar, das ist zum Preisen Ruhm seiner Herrlichkeit. Nimmt die Engel, die Hirten, all die erkannt haben, wer da in der Krippe ist. Und sie sprachen, Halleluja, ja. Und priesen Gott und dankten Gott, weil sie mussten, weil sie erkannten Gottes Ratschluss, weil sie erkannten Gottes Wesen, weil sie erkannten Gottes Handeln. Wir sind ja im Römerbrief, auch in der Bibelstunde beschäftigen wir uns mit dem Römerbrief. Und wir haben uns angeschaut, wie Paulus genau das eigentlich aufbaut. Er nimmt sich 11 Kapitel lang Zeit. Paulus nimmt sich im Römerbrief 11 Kapitel lang Zeit, uns die Erbarmungen Gottes vorzustellen. Bevor Paulus in Römer 12, 1 bis 2 sagt, und nun jetzt bitte ich euch, macht er 11 Kapitel lang klar, was die Erbarmungen Gottes sind. Was ist die Grundlage, um Gott anzubeten, für ihn zu leben, sich ihm hinzugeben? Und wir haben sehr uns viel Zeit darüber, haben uns sehr viel Zeit gelassen, um nachzudenken, dass der Mensch verloren ist, die ganze Menschheit verloren ist. Da ist keiner, der gut ist, da ist keiner, der gerecht ist, da ist keiner, der Gott sucht. Und trotzdem, es ist Gott, der sucht, der sich auf den Weg macht und der diese verlorene Menschheit nicht aufgibt, nein, sondern sie rettet in Jesus Christus. Nicht aus Werken, sondern aus Gnade durch Glauben. Und dann entfaltet, und eigentlich in Römer 3 ist schon diese Aussage da, und dann entfaltet Paulus dann die Konsequenzen und die Fülle. Und denken wir an unsere Rettung, denken wir an unsere Stellung, dass wir Kinder sein dürfen, dass wir seinen Geist bekommen, dass wir freigekauft werden von der Sünde, von der Macht der Sünde, dass wir jetzt für ihn leben können. All diese Schätze, die wir dann in der Bibelstunde mehr und mehr dann auch entdecken werden, 11 Kapitel lang nimmt sich Paulus Zeit, um diese Erbarmungen Gottes vorzustellen. Und schaut mal, wie er dann in Römer 11, ab Vers 32 zum Beispiel, was er dann. Denn Gott hat alles zusammen in Ungehorsam eingeschlossen, damit er sich aller erbarmt. Welche Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes. Wie unerforschlich sind seine Gerichte, unausspürbar seine Wege. Denn wer hat des Herrn Sinn erkannt? Oder wer ist sein Mitarbeiter gewesen? Oder wer hat ihn vorher gegeben und es wird ihm vergolten werden? Denn aus ihm und durch ihn und zu ihm sind alle Dinge. Ihm sei Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Das ist die Zusammenfassung des Paulus, was er jetzt über 11 Kapitel lang entfaltet hat. Ja? Er sagt, das ist doch unbegreiflich. Wer kann das fassen? Wer kann dieses Retten, diese Erbarmungen Gottes, dieses rettendes Handeln Gottes, wer kann das so nachvollziehen in seinem? Keiner. Und er kommt in diesem Lob, er kommt in diese Anbetung aufgrund dieses Wissens. Liebe Geschwister, ich betone das deswegen. Ich behaupte nämlich, dass wahre Anbetung ohne rechte Lehre nicht möglich ist. Und wer meint, Gottesdienst besteht darin, in erster Linie, dass eine gute Atmosphäre zu entstehen mit Musik, mit allem drum und dran, und die Predigt hat natürlich nicht mehr viel Platz, weil das nimmt einfach Platz, und die auf 15 Minuten reduziert wird, oder wenn es hoch 20. Ich behaupte, dass man tut der wahren, also wirklich der Anbetung, keinen guten Dienst. Keinen guten Dienst. Im Gegenteil, man beschneidet sie. Denn wahre Anbetung geschieht auf der Grundlage der Erkenntnis über Gottes Wesen und Handeln. Warum? Das ist doch, was im Epheserbrief Paulus im Kapitel 1 an die bittet, ich habe das ja immer wieder zitiert und ich mache das gerne, dann sagt er im Kapitel 1, Vers 17, er betet für Gott, er dankt für die Epheser und sagt, dass Gott, unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und der Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst. Er erleuchte euch die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, was die Hoffnung, seine Berufung, was der Reichtum der Herrlichkeit, seines Erbes in den Heiligen und vor allem, jetzt schaut mal, und was die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glauben ist, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Im zusammengefasst, was für eine Kraft, nämlich durch den Heiligen Geist, in uns wohnt und an uns wirkt. Die gleiche Kraft, die Jesus aus den Toten auferweckt hat und uns auch aus den Toten auferweckt hat. Was Paulus hier sagt, er bittet, dass Gott uns die Augen aufmacht, damit wir erkennen, wer er ist und was unsere Berufung ist, damit wir da entsprechend würdig wandeln können, damit wir dafür dankbar sind. Ich behaupte wirklich, Lehre, gute Lehre, gesunde Lehre ist die Voraussetzung für wahre Anbetung. Versteht ihr? Nicht die Musik bringt mich zu wahren Anbetung. Ich bringe mich zu der Musik und bete Gott an. Die Musik ist ein Kanal unter anderem. Aber ich bringe mich mit meinem Wissen, mit meinem Erkenntnis, mit meiner Dankbarkeit, mit meiner Gotterfahrung bringe ich mich, und dann sitze ich da und jetzt kommt die Band oder die Orgel oder der Gitarrenspieler und ich fange Gott an zu beten, anzubeten. Und das kann geschehen, und liebe Geschwister, das kann wegen einem schlechten oder kläglichen Gesang passieren. Das kann sein, dass da überhaupt keine Gitarre da ist oder Musikinstrument. Aber wenn ich die Texte lese und da steht, du großer Gott, wenn ich die Welt betrachte, die du geschaffen hast, du dein Allmachtswort, und bei mir etwas, es bedeutet, nicht nur irgendein Lied mit irgendeinem Text, sondern damit verbinde ich die Erkenntnis, wer Gott ist, dann sprudelt mein Herz für die Dankbarkeit, dass ich an diesen Gott glauben darf, dass er mein Vater ist. Oder Jesus Christus starb für mich, für die Sünden der Welt starb er am Kreuz, wir singen diese Lieder. Und wenn ich das, schon wieder ein schräger Ton und versteht ihr, da, wenn ich so die Lieder singe, aber wenn ich den Inhalt aufnehme, Natürlich, und wenn natürlich die Melodie dazu noch passt und der Chor, also und dann ist das ist dann, dann, aber ich hoffe, ihr versteht mein Anliegen, ja? Es ist nicht die Musik, die mich in eine gute Atmosphäre der Anbetung bringt. Es ist mein Leben mit Gott und vor Gott. Es ist meine Erkenntnis über ihn. Es ist mein Glaube an ihn. Ich bringe mich zur Anbetung. Ich bringe mich zur Anbetung. Nicht die Musik bringt mich zur Anbetung. Da sehe ich wirklich Handlungsbedarf. Da sehe ich die Notwendigkeit, dass wir unsere Gesinnung in Bezug auf Anbetung verändern. Und das führt mich zum dritten Punkt für heute. Das Wesen der wahren Anbetung. Also wir haben Auftrag, Gott anzubeten. Ja, Gott sucht solche. Diese Anbetung geschieht nicht in erster Linie durch Musik und durch Atmosphäre, sondern ich bringe mich zu Anbetung, indem ich weiß, wer Gott ist, wer ich bin, was er für mich getan hat. Und liebe Geschwister, ist das nicht herrlich? Ich würde sagen, jeder andere Götze, der würde einfach von den Menschen, oder er verlangt von seinen Menschen und jeder andere Religion zu sagen, du betest mich gefälligst an, ob du willst oder nicht. Es ist ein Zwang. Und wenn nicht, dann werde ich zornig. Das ist, sage ich mal, ganz pauschal die Religionen. Aber Gott sagt, Jesus, ich will, dass du angebetet wirst. Und ich schaffe dir ein Volk, das dich anbetet, das den wahren Worship tut. Weißt du wie? Nicht indem ich sie zwinge, indem ich sie so reich beschenke, dass sie nicht anders können, als dankbar zu sein. Wir beten Gott aufgrund dessen an, was er für uns getan hat. Versteht ihr das? Das ist so wichtig. Und deswegen ist es wichtig, dass wir wissen, was er für uns Gutes getan hat. Wir sind da zum Preis und Ruhm seiner Herrlichkeit. Ja, das ist die Prämisse. Aber Gott sagt, ich mache das auf so eine herrliche Art und Weise, dass sie mich verherrlichen, indem ich Gutes tue. Das ist doch unglaublich, oder? Ich verlange nicht nur von meinem Kind, dass sie mir gehorsam, sondern ich beschenke sie, dass sie gerne mir gehorsam sind. Das ist das Wesen Gottes. Und drittens, und was ist wirklich die wahre Anbetung? Paulus sagt, schaut mal in, indem ihr eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Was ist er vernünftiger? Und manche Übersetzungen, das ist natürlich sehr überspitzt, ich habe es gelesen, was euer vernünftiger, also ein echter Worship ist. Manche englische Übersetzungen haben das so übersetzt. Also hier geht es um Gottesdienst, aber das ist ein Aspekt, ja. Also ein was ist wahre Anbetung? Unsere Leiber darzustellen. Durch die Erbarmung Gottes, Gott als Quelle, weil ich weiß, dass er alles für mich getan hat, will ich aus Dankbarkeit alles für ihn tun. Will ich mich ihm zur Verfügung stellen. Will ich ihm mein Leben für ihn leben. Weil ich muss? Nein. Weil ein Zwang, ein Gesetz? Nein. Weil ich darf. Das ist meine Berufung. Und ich erkenne sie und sage, was für ein Vorrecht. Was für ein Vorrecht. Wahre Anbetung, liebe Geschwister, ist in erster Linie ein gottgefälliger Lebensstil. Das ist wahre Anbetung. Da nirgendwo wird Gott so. Man kann so herrlich Gottesdienst gestalten, man kann so einen herrlichen Chor auffahren und Band und alles Mögliche. Ich hoffe, ihr denkt nicht, ich bin gegen Musik. Im Gegenteil, ich mache sehr gerne Musik. Ich will nur, dass wir eine gesunde Perspektive dazu haben. Wir können das alles haben und die können toll aussehen und alle mit diesen schönen Gewändern, schwarz, blau und rot. So ein Chor, so ein Army-Chor mit so Stimmen, ja. Das kann gewaltig sein. Wenn aber unser Leben Gott nicht verherrlicht, dann nützt dieser Gottesdienst, dann nützen diese Lieder, dann nützt gar nichts. Und das ist wirklich eine ernste Angelegenheit. auch in Bezug auf hier. Wir können nicht erwarten, dass Gott unser Gesang als Anbetung annimmt, wenn wir im Alltag ihn alles andere als anbeten, in dem, was wir sagen, wie wir leben, wie wir handeln. Wenn wir unter der Woche ihm, sag ich mal, ins Gesicht spucken mit unseren Taten, aber sonntags sie da sind, unseren Mund auftun und sagen wie, oh großer Gott, ich preise dich, wie herrlich und du bist unser Herr und all diese Dinge. Wisst ihr, was Gott dann sagt? Jesaja ist eine ganz, ganz ernsthafte Mahnung eine ganz an uns. Und nicht nur Jesaja, aber ich möchte das einfach als Beispiel nehmen. Jesaja 1. Hört das Wort des Herrn ab Vers 10. Ich habe mich da angemalt beim Unterrichten. Jetzt habe ich da einen schwarzen Punkt. Ich muss nochmal zumachen. Ja. Habt ihr bestimmt die ganze Zeit euch abgelenkt. Und gedacht, was hat er da für einen schwarzen Punkt? So wollte ich eure Aufmerksamkeit fesseln. Vers 10. Hört das Wort des Herrn, ihr Anführer von Sodom. Horcht auf die Weisung unseres Gottes, Volk von Gomorra. Da spricht Gott zu dem Volk Israel, zu seiner Gemeinde. Allein das ist jetzt schon erschreckend, du musst uns zittern. Gott spricht zu Israel und sagt Sodom und Gomorra. Wozu sollen mir die Menge eurer Schlachtopfer dienen, spricht der Herr. Ich habe die Brandopfer von Widdern und das Fett der Mastkälber satt. Und am Blut von Stieren, Lämmern und jungen Böcken habe ich kein Gefallen. Wenn ihr kommt, um von meinem Gesicht zu erscheinen, wer hat das von eurer Hand gefordert, meine Vorhöfe zu zertreten? Bringt nicht länger nichtige Speisopfer. Das Räuberwerk ist mir ein Gräuel. Neumond und Sabbat, das Einberufen von Versammlungen. Sünde und Festversammlung ertrage ich nicht. Sünde und Festversammlung ertrage ich nicht. Eure Neumonde und Feste hasst meine Seele. Sie sind mir zur Last geworden. Ich bin es müde, sie zu ertragen. Und wenn ihr eure Hände ausbreitet, verhülle ich meine Augen für euch. Auch wenn ihr noch so viel betet, höre ich nicht. Eure Hände sind voll Blut. Wascht euch, reinigt euch, schafft mir eure bösen Taten aus den Augen. Hört auf, Böses zu tun. Hört auf, Böses zu tun. Das ist nur ein Beispiel und die Propheten haben das immer wieder an das Volk ausgerichtet, dass Gott sagt, eure Gottesdienste, euer Erheben der Hände, euer Lobpreis, eure Gebete will ich nicht hören. Wenn ihr dann die Festversammlung einberuft am Sonntag und dann kommt, dann am Sabbat, ja, Schabbat, und mich preist und opfert und all das sieht alles so religiös, das sieht ja alles so fromm und so gottesfürchtig aus und sagt, ich sehe das nicht, will das nicht sehen. Das ist keine Anbetung. Das ist keine Anbetung. Warum? Weil euer Leben einfach eine andere Sprache spricht. Liebe Geschwister, das ist wirklich sehr wichtig. Wir können nicht Gott wahr anbeten und denken, wenn wir nur hier einen schönen Gesang endlich mal hinkriegen. Nicht, dass es schlecht ist. Also ich predige nicht ohne Grund so. Wenn ihr alle vom Herzen dankbar seid und euer Leben auf ihn ausrichtet, außerhalb dem Sonntag, dann habe ich den schönsten Worship hier in Hirschland mit euch. Denn Gottes wahre Anbetung bedeutet, eure Leiber ihm darzustellen als ein lebendiges und ein heiliges und wohlgefälliges Opfer. Das ist wahrer Worship. Ein Leben, das Gott wohlgefällig ist. Paulus sagt das er sagt sogar, das ist nicht nur, es wäre gut oder das ist notwendig. Nein, er sagt, ich versuche es hier oft, was euer Vernünftiger. Das Wort vernünftig können wir sagen, was ein logischer. Das ist die Konsequenz. Liebe Römer, aufgrund dessen, was Gott für uns getan hat, aufgrund der Erbarmungen Gottes, die uns zuteil geworden sind, ist die einzige logische Konsequenz, uns ihm ganz zur Verfügung zu stellen. Das ist die einzige logische Konsequenz. Das ist das, was er hier sagt. Es ist nicht nur vernünftig in dem Sinne, ja, stimmt, hat er recht. Nein, es ist die einzige Möglichkeit. Wenn wir wirklich erkannt haben, dann ist das einzige Logische, und ich behaupte das ein Prüfkriterium, dass wir uns ihm zur Verfügung stellen, unser Leben. Und das ist sehr, sehr wichtig. Wahrer Worship ist in erster Linie das Tun. Es ist ein Lebensstil. Das ist wahrer Worship. Es ist ein Lebensstil, das Gott verherrlicht. Und das über den Sonntag hinaus. In der Schule, auf der Arbeit, in der Familie. Wenn ich morgens, für mich ist das immer so eine Anspannung, wenn ich morgens in den Gottesdienst fahre und ich mit meiner Familie fahre. Ich frage mich, wie haben meine Eltern das mit 6 Kindern gemacht? Ja? Ich muss es mit 2. Und hier, Papa, ja, jetzt ist es okay. Und dann, oh, das ist manchmal so ein, und den anziehen und hier und dann, aber ich will noch das und jetzt sage ich, muss, und ich würde gerne einfach früher da sein und nicht mich gestresst, und ich bin dann gestresst, weil ich selbst stresse, damit man rechtzeitig kommt und vielleicht rutscht mir ein Wort aus oder ich bin zornig, und aber die Bibel sagt, reizt eure Kinder nicht zum Zorn. Ja, aber ich tue es. Ich muss schneller, jetzt beeil dich, Menschenskind. Und dann voller Zorn habe ich sie. Und die sind auch voller Zorn. Und also nicht nur, weil sie so heißen, sondern. Und dann kommen wir her. Und dann setzen wir uns hin. Und dann jetzt wollen wir Worship machen. Gott anbeten. Nee, das ist nicht Worship. Gott sagt, euer Leben muss das unterstreichen, was wir hier zum Beispiel sagen, tun, singen. Und es darf nicht durchstreichen. Und wir oft durchstreicht das, was wir tun, das durch, was wir sagen. Wie oft? Wollen wir Gott in der Wahrheit und im Geist anbeten, dann muss unser ganzes Leben da hineinbezogen werden. Die Frage ist, wie kommen wir dahin? Wie kommen wir dahin? Man muss jetzt doch was tun. Es sind doch Werke oder was? Nein, das machen wir das nächste Mal. Das machen wir nächsten Sonntag. Und das ist eins, das ist wiederum die Erbarmung Gottes in der wahren Anbetung. Er will unser Sinn verändern. Lasst euren Sinn ändern. Lasst es. Nicht ändert euren, lasst es. Dazu kommen wir. Wie kommen wir dahin, so einen Lebensstil zu führen, das Gott verherrlicht? Es ist das Werk Gottes an uns. Wir müssen es nur zulassen. Aber dazu dann nächsten Sonntag mehr. Denken wir daran. Gott sucht wahre Anbeter. Gott sucht sie. Jesus sucht sie. Die Apostel haben sie gesucht. Ich bin ein kleiner Wurm, der mitsucht. Aber wir sind auf der Suche nach Menschen, die in ihrem ganzen Sein, aufgrund dessen, was Gott für sie getan hat, für ihn leben wollen. Und da sie dazu unterstützen, ihnen zu helfen, genau das zu tun. Amen. Wollen wir uns als solche erweisen? Wir beten. Ich möchte euch bitten, aufzustehen. Nein, ihr dürft noch kurz sitzen. Es sei denn, ihr wollt beim Singen stehen. Das ist jetzt euch überlassen, wie ihr jetzt Worship definiert. Lied Nummer 411. Und dann wollen wir gemeinsam beten.